Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Schönen guten Abend. Noch 4-mal schlafen, dann beginnt das neue Schuljahr. In Brandenburg für fast 300.000 Schülerinnen und Schüler und mehr als 20.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und die Schulen sind gut aufs neue Jahr vorbereitet, hat Bildungsministerin Britta Ernst heute erklärt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow hat zugehört.
1.256 Lehrerinnen und Lehrer, darunter ein Fünftel Seiteneinsteiger, stellt Brandenburg zum Schuljahresstart neu unbefristet ein. Vor allem Deutsch-, Mathe- und Sportlehrerinnen und Lehrer. Nicht nur die Stellen der in Rente Gehenden würden ersetzt, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst.
Ich möchte als Vorbemerkung sehr klar sagen, dass unsere Absicht ist, die Schule im Normalbetrieb fortzuführen. Präsenzunterricht ist das Motto der Zeit.
Die Covid-19-Gefahr überschattet weiterhin das Lernen, egal ob Erstklässlerin oder Schüler der 13. Klasse. Ab Montag gilt wieder Maskenpflicht im Unterrichtsraum. 2-mal wöchentlich sind Antigen-Schnelltests zu absolvieren. Alle 20 Minuten Stoßlüften sowieso. Extra Luftfilteranlagen in Schulräumen. Bislang Ausnahme zwischen Prenzlau und Wittstock.
Die Stellungnahme des Bundesumweltamtes ist nach wie vor sehr klar. Es führt am Lüften kein Weg vorbei. Die Luftfilter können eine Unterstützung sein. Wir werden natürlich das Bundesprogramm nutzen und Räume, wo das Lüften nicht gut funktioniert, mit Luftfiltern ausstatten.
Weil viele Kinder und Jugendliche im Distanz- und Wechselunterricht pandemiebedingt nicht gut lernen konnten, wird ein 2-jähriges, etwa 69 Millionen Euro teures Aufholprogramm auf die Beine gestellt. Mit kombinierten Freizeit- und Lernangeboten, beschreibt Ministerin Ernst.
Einige gehen Kanu fahren und andere beschäftigen sich mit dem Wald, wo Lerninhalte integriert werden. Es gibt aber auch die klassische Nachhilfe, die dann organisiert werden kann. Und ich denke, dass die Schulen in der zweiten Phase ab Oktober ein genaueres Bild über die Schülerinnen und Schüler haben und es dann wichtig ist, dass wirklich auch an den individuellen Bedarfen der Schülerinnen und Schüler diese Angebote zugeordnet werden.
Wasser in den Wein des Bildungsministeriums schüttet der Landeschef der Lehrergewerkschaft GEW, Günter Fuchs. 400 zusätzliche Lehrerstellen würden fürs erfolgreiche Lernen unbedingt gebraucht.
Wir haben eine Situation, dass wir im Grunde genommen zu wenig Personal haben. Wir müssten die Klassen kleiner machen. Individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern ist der pädagogische Olymp. Das ist etwas, wo ich kleine Lerngruppen brauche, wo ich hochspezialisiertes Personal brauche. Das haben wir nicht zur Verfügung.
Erstmals in die Schule zum Lernen kommen nächste Woche etwa 23.000 brandenburgische Erstklässler.
Informationen von Thorsten Södow. Berlins Flughafen Tegel ist Geschichte. Jetzt sollen dort ein neues Stadtviertel und ein Wissenschaftszentrum entstehen. Heute wurde symbolisch der Schlüssel zur Nachnutzung von TXL an die Tegel Projekt GmbH übergeben. RBB-Reporterin Miriam Keuter war bei diesem historischen Augenblick dabei.
Es ist nicht irgendein Schlüssel, der aus diesem Anlass übergeben wurde. Es ist eine Sonderanfertigung, eine originalgetreue Kopie vom Schlüssel, der bei der Eröffnung 1974 übergeben wurde, erzählt der neue Hausherr Philipp Boutillier, Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH.
Ich glaube, es sind ungefähr 8 Kilo, die er wiegt. Er ist verchromt und ein wunderschönes Schmuckstück. Das Einzige, was wir verändert haben, ist der Bart des Schlüssels. Der alte Bart ist ab, der neue Bart liest sich Berlin TXL. Er wurde von Berlin an das Projekt heute übergeben und Berlin TXL ist gleichzeitig der Markenname der gesamten Entwicklung hier auf dem Gelände.
Das Gelände kann nun im wahrsten Sinne des Wortes erschlossen werden. 59 Gebäude und 60.000 Schlüssel wurden der GmbH übergeben. Kilometerlange Wasser- und Stromleitungen und natürlich das Flugfeld mit Start- und Landebahn. Und jetzt, wo alles besenrein und leer ist, sehe man erst richtig das Potenzial dieses Areals mitten in der Stadt.
Neben Stolz und Vorfreude und Tatendrang mischt sich auch etwas Demut mit rein, weil es ein gewaltiges Projekt ist. Das sind 700 Fußballfelder, entspricht etwa 10% von Tel Aviv oder 9% von Manhattan. Eine Wahnsinnsfläche. Es ist nicht das Baugrundstück nebenan, sondern ein einzigartiges und damit auch das größte nachhaltige Stadtentwicklungsprojekt in Europa.
Die jahrelange Verzögerung durch den BER bezeichnet der Geschäftsführer im Rückblick als einen Gewinn. So habe man sich weltweit die besten Lösungen für das Projekt suchen können. Eine Stadt der Zukunft nennt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller das Projekt. Ein Modell in Sachen Forschung, Wohnen, Mobilität, Nachhaltigkeit und Freizeit, das er auch nach seiner Amtszeit begleiten will.
Erstmal bleibe ich ja Berliner und dann kann man ja wahrscheinlich ja auch mit der neuen Aufgabe als Bundestagsabgeordneter auch Dinge mitbegleiten für die eigene Stadt und kann Grundlagen schaffen, dass Investitionen möglich werden, dass sich die Wissenschaft weiterentwickelt.
Bis die Beutow-Schule in das sechseckige Gebäude einziehen und das erste der geplanten 5000 Holzhäuser gebaut werden kann, gibt es noch viel zu tun. Im Moment ist der Kampfmittelräumdienst dabei, das ganze Flugfeld umzugraben. Hohe Sandberge türmen sich am Ende der Landebahn. Fast eine Tonne Munition wurde schon rausgeholt, darunter Brandbomben aus dem Zweiten und Kanonenkugeln aus dem Ersten Weltkrieg. Rund 31.000 Kubikmeter Erdreich werden bis 2025 durchgesiebt. Erst dann darf gebaut werden.
Schlüsselübergabe für die Nachnutzung des früheren Flughafens Tegels. Heute RBB-Reporterin Miriam Keuter war dabei. Und auch im Nordwesten Berlins soll ja ein neues Stadtquartier entstehen, die neue Siemensstadt. Senat und Siemens-Konzern haben dazu heute den nötigen städtebaulichen Vertrag unterzeichnet. Unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel war dabei.
Zum Vertragsabschluss gibt es ein Wimmelbild. Stolz hält Wirtschaftssenatorin Ramona Popp die bunte Zeichnung der neuen Siemensstadt in die Kameras. Im Vordergrund ein opulentes Baumhaus mit spielenden Kindern, dazu viel Grün. Am Rand der neue S-Bahnhof Siemensstadt, vor dem Menschen in Businesskleidung stehen. Auch eine Dame mit lockigem Haar und Pünktchenkleid, die stark an Ramona Popp erinnert.
Das ist wirklich eine Blaupause auch für die Zukunft, wie man solche Projekte auch in dieser Größenordnung dann in Zukunft auch gemeinsam stemmt.
Wie das 76 Hektar große Areal bebaut werden soll, haben Senat und Siemens nun in einem Vertrag vereinbart. 2700 Wohnungen, rund ein Drittel davon mietpreisgebunden, 150.000 Quadratmeter Fläche für Industrieproduktion und über 400.000 Quadratmeter für Gewerbe. Dazu zwei Kitas, eine vierzügige Grundschule und Platz für Kultur und weitere soziale Infrastruktur. Ein Mammutprojekt sei da in Vorbereitung, sagt Siemens-Vorstand Cedric Neike.
Das sind 1 Million Quadratmeter mehr Berlin, die wir schaffen. Das ist 13 Mal der Alexanderplatz. Das ist schon eine Hausnummer.
Und die sei gemeinsam entstanden, zwischen öffentlicher Hand und Konzern, betont Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel. Dass das in Berlin nicht immer gelingt, hat man unter anderem beim gescheiterten Google Campus erlebt. Linken-Politiker Scheel aber erinnert daran, dass Siemens ja einst als Berliner Start-up begonnen und es bis zum Weltkonzern geschafft habe.
Und wenn dieser sich dann auch zurückerinnert an seine Geburtsstadt und dementsprechend hier Innovationsprozesse vorantreiben will, ein tolles Stadtquartier herstellen möchte. Ich glaube, da haben wir für Berlin einen Riesengewinn.
Der städtebauliche Vertrag ist allerdings nur der Anfang. Bis 2030, wenn alles fertig sein soll, bleibt noch viel zu tun. Wirtschaftssenatorin Popp verkündet nun zudem, dass die Siemensstadt Square, wie sie offiziell heißt, durch autonom fahrende Shuttlebusse mit der ebenfalls neu entstehenden Urban Tech Republic auf dem ehemaligen Flughafen Tegel verbunden werden soll, finanziert vom Land Berlin.
Für den gesamten Nordwestraum der Stadt ist das wirklich eine tolle Entwicklung und gibt dann nochmal einen richtigen Schub.
Die ersten Bauarbeiten in der neuen Siemensstadt sollen derweil laut Konzern im Jahr 2023 beginnen. Zunächst für ein 60 Meter Hochhaus am Rohrdamm und für einen Anbau an das historische Verwaltungsgebäude. Das 150 Meter Hochhaus im Zentrum des Campus, eigentlich als Leuchtturm des Projekts geplant, ist derweil vom Tisch, wie Siemens dem RBB bestätigte. Es wird nun ebenfalls nur noch 60 Meter hoch.
Informationen von Sebastian Schöbel. Die Bundeswehr rüstet auf in Brandenburg, baulich gesehen. Das hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute bei einem Besuch des Einsatzführungskommandos in Geltow angekündigt. Einzelheiten dazu von RBB-Reporter Hanno Christ.
So nimmt der Bund für Investitionen in den nächsten 10 Jahren 690 Millionen Euro in die Hand, etwa für den Neubau von Rechenzentren an den Bundeswehrstandorten in Strausberg. Alleine für den Neubau in der Barnim-Kaserne sind 570 Millionen Euro veranschlagt. Profitieren wird auch der Luftwaffenstandort Schönewalde. Hier ist der Neubau einer Instandsetzungshalle für die Hubschrauber geplant, kosten fast 50 Millionen Euro. Zusätzlich soll es mehr Bundesbaupersonal geben. Es ist aber fraglich, ob all die Stellen tatsächlich in Brandenburg besetzt werden können. Außerdem stellt das Verteidigungsministerium Geld bereit für den Ausbau sogenannter Ehrenhaine. So sollen die Ehrenhaine von Prizren aus dem Kosovo und Mazar-i-Sharif aus Afghanistan in Geltow im dortigen Wald der Erinnerung wiedererrichtet werden, zum Gedenken an Verwundete und Gefallene der Auslandseinsätze. Mit den Ankündigungen heute macht die Bundeswehr klar, sie investiert in Brandenburg nicht nur dauerhaft in ihre Zukunft, sondern auch in die Pflege ihrer Vergangenheit.
Die Bundeswehr investiert in Brandenburg. Hanno Christ war das dazu. Wer produziert mehr CO2 in Brandenburg? Was denken Sie? Der Verkehr oder die Moorlandschaften? Ich sag's Ihnen, die Moorlandschaften. Normalerweise wirken die ja wie ein Treibhausgasschwamm, nicht aber, wenn sie entwässert werden und vertrocknen. Und das passiert immer mehr in Brandenburg. Brandenburgs grünen Umweltminister Axel Vogel arbeitet deshalb aktuell an einem Moorschutzprogramm. Heute hat er einige Details dazu vorgestellt. RBB-Landespolitikreporter Oliver Schosch hat zugehört.
Umweltminister Vogel hat die Presse in den Rienluch eingeladen. Das gut 16.000 Hektar große Gebiet zwischen Kremmen und Fehr-Berlin ist eines der größten zusammenhängenden Moore im Norden Brandenburgs. Und hier genießt der 36-jährige Landwirt Sebastian Petri in diesen Tagen einige Medienaufmerksamkeit. Denn er ist der erste vom Land geförderte und ausgezeichnete Klimaschutzlandwirt, der das Moor naturnah bewirtschaftet, also nicht entwässert.
Weil ich in dieser Landschaft aufgewachsen und groß geworden bin und ich sehe, wie sie immer mehr verschwindet, zerstört wird. Ich möchte meinem Sohn nicht gegenüberstehen müssen und sagen, ja, wir haben es ja gewusst, aber wir haben nichts gemacht. Und weil ich das verhindern möchte, dass diese Kulturlandschaft hier irgendwann nicht mehr da ist, haben wir unsere Bewirtschaftung komplett eben auf Moor- und Klimaschutz umgestellt.
Petri baut auf seinen nassen Moorflächen Rohrglanzgras an und hält ein paar Wasserbüffel. Ohne die Förderung des Landes könnte er sich so im Moment nicht über Wasser halten. Seine Landwirtschaft ist ein Pionierprojekt. Mit seinem Rohrglanzgras wird unter anderem geforscht. Und das macht Carsten Lühr vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam. Lühr ist recht angetan von den Experimenten mit dem schilfartigen Rohrglanzgras aus dem Rienluch.
Da waren wir sehr überrascht gewesen, dass wir im frischen Zustand, feucht verarbeitet, einen sehr schönen feinen Faserstoff bekommen haben, wo wenig Holzanteile drin sind. Dabei entstanden sind Heuplatten oder aber auch im zerfaserten Zustand ähnlich einer handelsüblichen Holzfaserplatte, einer MDF-Platte. Denkbar ist auch der Einsatz dieses Faserstoffs im Bereich der Papiere, der Verpackungspapiere.
Brandenburgs Umwelt- und Landwirtschaftsminister Axel Vogel will in den kommenden 5 Jahren gut 15 Millionen Euro aus dem Brandenburger Zukunftsinvestitionsfonds bereitstellen und hofft auf weitere Fördermittel des Bundes, damit noch mehr Landwirte ihre Bewirtschaftung auf Moorschutz umstellen.
Mit anderen Maschinen, die sehr viel Geld kosten, dafür werden diese Mittel zur Verfügung gestellt und sie müssen dann eben mit anderen Produkten Einnahmen erzielen als bislang. Und das funktioniert nur dann, wenn Abnehmer vorhanden sind, wenn Weiterverarbeitung dieser Produkte vorhanden sind. Und da sind wir am Anfang und das funktioniert auch nur mit Wissenschaft.
Minister Vogel will ab 2030 pro Jahr mindestens 700.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr einsparen. Durch mehr feuchte Moorflächen, die als CO2-Speicher funktionieren.
RBB-Reporter Oliver Schosch berichtete. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung gibt es auch als Podcast und den können Sie abonnieren, fast überall dort, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.